Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 65, der Fall Löwe und warum Systems Engineering für den Mittelstand so wichtig ist. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. In der heutigen Episode beschäftige ich mich mal so mit dem Nutzen von Systems Engineering, gerade so für den Mittelstand. Das ist ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt, sehr lange treibt auch. Und ich merke halt auch sehr häufig in den Gesprächen mit Hörern, gerade die so auf Führungskräfteebene unterwegs sind, die immer wieder auch auf diesen Punkt stoßen. Sie selbst sind in einem mittelständischen Unternehmen und kommen ganz schnell an die Frage, warum Systems Engineering eigentlich so wichtig ist. Viele reden darüber, einige setzen was um. Aber es ist so häufig so der Punkt, warum eigentlich Systems Engineering und was ist das? Was steckt dahinter? Was ist das für Nutzen? Und ich habe vor ein paar Tagen am 1.10.2013 mit ein bisschen Erstaunen von der Insolvenz von Löwe erfahren, Löwe, dem Fernsehhersteller. Es ist jetzt nicht so, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Diese Schieflage ist ja schon länger bekannt gewesen. Und auch vor ein paar Wochen war in der Wirtschaftswoche da ein sehr ausführlicher Artikel drüber. Aber als ich das jetzt dann vor ein paar Tagen gelesen habe, Anfang Oktober 2013 die Insolvenz angemeldet in Eigenregie, dachte ich schon, jetzt ist es wieder so, dass so nächstes deutsches Traditionsunternehmen vom Markt geht und das finde ich irgendwie schade. Und das war so ein bisschen auch der Anstoß, meine Gedanken mal so zusammenzutragen, um das Ganze hier zu nutzen, um eine gemeinsame Diskussion und einen Austausch anzuregen. Mir ist ganz wichtig vorab zur heutigen Episode, ich selbst kenne Löwe als Unternehmen nicht aus dem persönlichen Kontakt, ich habe mit ihnen nichts zu tun gehabt. Einzig und allein meine Schwiegereltern besitzen einen Fernseher von Löwe und sind extrem zufrieden. Also das ist mein einziger Kontakt mit dem Unternehmen, das heißt, ich bin wirklich mit dem Blick von außen unterwegs. Die hier so in dieser Episode zusammengetragenen Punkte habe ich im Netz recherchiert, vieles halt über die Journalisten, die über die aktuelle Situation der Fernsehgerätehersteller und auch eben Löwe berichtet haben. Und die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, sind einfach Annahmen von meiner persönlichen Erfahrungswarte aus. Das heißt, das muss nicht richtig sein. Es kann sein, dass auch Dinge anders gelagert waren. Häufig ist es aber so, dass ich halt einfach aufgrund meiner Erfahrung und meines Backgrounds entsprechend so ein bisschen Dinge sehe und sie dann jetzt einfach in diesen Schlussfolgerungen zusammengefasst habe. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Und was ist eigentlich so der aktuelle Stand, was das Unternehmen Löwe angeht? Und ich habe da ein bisschen in meinem Netz recherchiert. Und zwar ist es so, Mitte Juli 2013 hatte Löwe schon Gläubigerschutz beantragt. Gläubigerschutz für die unter euch, die sich vielleicht mit dem ganzen Thema nicht so beschäftigen. Gläubigerschutz bedeutet für ein Unternehmen, dass es quasi die Zahlungsunfähigkeit noch nicht erklärt hat, aber die Lieferanten müssen oder dürfen nicht zwingend vollstrecken gegenüber einem Unternehmen. Das ist so eine Art Vorstufe zur Insolvenz. Es ist halt ein Gläubigerschutz. Das ist schon beantragt worden. In der Zeit hat die Geschäftsführung versucht, eine strategische Kooperation mit dem chinesischen Elektronikkonzern Hisense International, ich hoffe, das spreche ich richtig aus hier, naja, auf jeden Fall eben halt eine strategische Kooperation mit diesem Elektronikkonzern herbeizuführen, vor allem beim Einkauf, bei der Entwicklung, in der Produktion und im Vertrieb. Und jetzt am 2.10.2013 ist die sogenannte Planinsolvenz in Selbstverwaltung angemeldet worden. Auch für euch nochmal ein bisschen Background. Was heißt das eigentlich? Wir sprechen immer von Unternehmen, die Insolvenz gehen. Es gibt da eigentlich mehrere Stufen. Das erste ist der Gläubigerschutz, das hatte ich schon erwähnt. Der darf nicht sofort gefändet, also der Gläubiger darf nicht sofort seine Sachen versuchen zu bekommen. Das ist eine richterliche Anordnung. Dann gibt es die nächste Stufe, das ist die sogenannte Planinsolvenz. Das heißt, eine Geschäftsführung kann beim Amtsgericht entsprechend anmelden, eine Insolvenz. Aber diese Insolvenzerklärung ist so, dass sie sagt, wir haben in den nächsten 4 Wochen das Ziel, es erstmal selber zu versuchen. Also nicht sofort wird ein Insolvenzverwalter gestellt, sondern eben die Geschäftsführung versucht das erstmal selber. Also diese in der Selbstverwaltung. Und ansonsten der letzte Schritt ist wirklich die Insolvenz über einen Insolvenzverwalter. Das sind Dinge, die ihr ja durchaus dann auch in der Presse kennt. Sprich, also jetzt versucht eben das Unternehmen Löwe in Eigenregie mit dem Gläubigerausschuss einen Sanierungsplan aufzubauen und versucht auch verzweifelt einen Investor zu finden. Ja, was halt so ein bisschen auch mal Fakten für dieses Unternehmen sprechen, was einfach auch mal euch mal auf der Zunge zergehen lassen müsst, dieses vor 90 Jahren das Unternehmen gewesen, das das elektronische Fernsehen mit erfunden hat. Also es ist eins der traditionsreichen Unternehmen, die jetzt nicht einfach nur irgendwo schon seit langer Zeit existieren, sondern die auch einen Teil der uns heute prägenden technologischen Landschaft mitgestaltet haben. Sie waren bei der Einführung des Rundfunks 1923 bis heute dabei und haben in Deutschland produziert. Und es gab ja früher auch schon einige andere, vielleicht der ein oder andere erinnert sich noch, Nordmende, Saba, Telefunken und Schneider, die haben nicht überlebt. Es sind zurzeit bisher eigentlich noch drei, die überlebt haben hier in Deutschland. Das ist Löwe, das ist Metz und der relativ junge Unternehmen, relativ im Verhältnis junge Unternehmen Technisat, wobei ja jetzt Löwe auch in Schwierigkeiten geraten ist. Und das ist kein kerndeutsches Problem. Einfach mal so ein bisschen auch Hintergrundwissen für euch. Mit Beng und Olsen steckt auch ein sehr traditionsreiches dänisches Unternehmen in extrem schwierigen Zeiten. Also das ist ein Thema, was eben jetzt vielleicht nicht nur speziell hausgemacht ist irgendwo in einer deutschen Region. Die Frage, die sich stellt, warum ist Löwe eigentlich in so eine Schieflage geraten? Und einfach auch das nochmal ein bisschen Background, auch aus dem Netz. Schon 2004 hat Löwe den Wechsel von Röhren auf Flachbildschirm verschlafen und dann gab es eine massive Rettungsaktion zusammen mit den Gewerkschaften, mit dem Land Bayern und so weiter. Also da haben dann viele versucht, massiv zu unterstützen. Sharp als Investor war auch noch mit dabei. Und dann ist der nächste Schritt gewesen, dass Löwe eben hier in der Internationalisierung vorankam. Viele Neuentwicklungen von dem Unternehmen Löwe kommen zu spät und technisch hängt häufig halt das Unternehmen einen Tick der Konkurrenz hinterher. So dass es am Ende des Tages dann eigentlich nur noch über den Preis agieren kann. Und dann entstehen häufig auch der größte Fehler, den so ein Unternehmen machen kann oder die Eigentümer so eines Unternehmens machen können. Also Firmenchefs und Vorstände eben in extrem rascher Folge auszuwechseln, weil dann eben schnelle Erfolge nicht sichtbar sind. Und diese immer wieder wechselnden Vorstände haben aber das gemacht, was viele dann machen, eben auf eine verstärkte Fertigung ins Ausland verlagert. Das ist so ein bisschen der Background, warum Löwe in so eine Schieflage geraten ist. Und da stellt sich halt relativ schnell auch die Frage, warum passiert sowas Apple nicht? Weil, ganz ehrlich, Apple hängt technisch häufig auch einen Tick der Konkurrenz hinterher und macht Dinge falsch. Ja, also einfach mal so als Beispiel, ich selbst bin Apple-User, ich bin jetzt nicht zwingend Fanboy, ich bin einfach User und genieße die Möglichkeiten, die mir dieses Unternehmen bietet, aber nicht alles bin ich jetzt totaler Jünger von, aber sie hängen häufig auch echt einen Tick der Konkurrenz hinterher. Ich merke das an meinem Laptop, ich merke das auch an meinem iPhone, wenn ich das mal vergleiche. Jetzt beim iPad Mini ist es sehr krass. Ich habe mir Nexus 7 gekauft, wo ich extrem zufrieden bin mit. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich ein technisches Gerät außerhalb des Apple-Konzerns mir angeschafft habe und muss sagen, das ist schon nicht schlecht. Also da können sie sich echt mal eine Scheibe abschneiden. Und dass die Dinge falsch machen, wissen wir jetzt auch vom Fingerabdrucksensor. Ein Fingerabdrucksensor an sich ist ein Mittel, um Fremde fernzuhalten von meinem System, die sich nicht anderweitig einloggen können. Also einfach nur für euch zum Verständnis. Fingerabdrucksensor oder Fingerabdruck ist das schlechteste aller Sicherungsmaßnahmen. Es ist ein Code, der nicht austauschbar ist. Ich kann ja mir meinen Fingerabdruck nicht verändern. Das heißt, ist er einmal gespeichert, ist nicht möglich, bei einem korrupierten Login eben entsprechend das auszutauschen. Bei einem PIN-Code kann ich halt einfach einen neuen PIN-Code eingeben. Aber ein Fingerabdruck funktioniert andersrum, er hält Fremde fern. Das heißt, ich kann da sagen, nur der diesen Fingerabdruck hat, darf an meinen Rechner ran, alle anderen nicht. Und da alle anderen ja nicht meinen Fingerabdruck nachmachen können oder mir abschauen können, ist das auf der einen Seite eine Möglichkeit, aber sie haben es anders beworben. Das ist so ein Apple-Ding. Sie haben das als Sicherheitsfeature, was mehr Sicherheit bietet, beworben. Das ist es nicht. Dazu kommt, dass ja die deutsche Hacker-Szene es ja auch innerhalb von 2 Tagen geschafft hat, diesen Fingerabdrucksensor zu überlisten. Aber schlicht und schlussendlich kann man zusammenfassen an der Stelle, trotzdem geht's Apple gut. Und das ist jetzt nicht das letzte oder erste Mal gewesen, dass Apple sowas passiert ist. Was bei Apple entscheidend anders ist, und das ist etwas, was ich glaube, was sich der deutsche Mittelstand auch mal so ein bisschen Gedanken machen muss zu, ist eben, Apple hat eine Fanbasis. Hört euch einfach doch mal den Podcast Freakshow von Tim Pritlove an. Ja, das ist sehr episch, das ist sehr tiefgehend technologisch, aber wie diese 4, 5, 6 Jungs da über Apple und die Technologie und so weiter reden, da merkt man doch deutlich, dass das Fans sind, dass das wirklich Apple-Jünger sind. Eine zweite Geschichte, die damit in Verbindung steht, ist eben, Apple hat sehr, sehr früh verstanden, dass der Wertetreiber heute eben Software ist, nicht mehr irgendwelche Elektronik oder Hardware. Und das verbinden sie sehr stark eben mit ihrem Kernnutzen, Simple Design, Easy to Use, was auch wiederum ein guter Kaufgrund ist für mich als Selbstständiger, der eben halt das genießt, weil ich habe mit meinem Büro, meinen Mitarbeitern zusammen halt ein paar Apple-Geräte und damals, als ich mir jetzt vor 4 Jahren die angeschafft habe, habe ich den Apple-Menschen gefragt, ja, wie sieht's aus mit Service? Sagt dann, nee, Service brauchen sie nicht, um Wartung und sowas, das läuft. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gedacht, okay, das kenne ich aus der Windows-Welt anders. Da muss ich mir für viel teuer Geld monatlich Service und Wartung dazu buchen. Das war nicht so und das brauche ich bis heute nicht. Also Simple Design, Easy to Use, das ist wirklich so ein Kernnutzen, der bei Apple schlicht und einfach durch alles durchdringt. Das mal so als Vergleich. Also einfach mal so, um zu sehen, was ist bei Löwe passiert in den letzten 10 Jahren und was ist bei Apple passiert in den letzten 10 Jahren. Und ich komme jetzt mal so ein bisschen mit meinen Gedanken dazu, mit welchen Herausforderungen sich eben heute deutsche mittelständische Technologieunternehmen beschäftigen müssen. Womit müssen sie rechnen? Was ist eigentlich das, was auf sie zukommt? Und vieles von dem, was ich jetzt erzählen werde, wird gerade euch Ingenieuren vielleicht etwas komisch vorkommen. Denn vieles davon haben wir nicht im Studium gelernt. Das sind Dinge, die ich halt aus meinen 8 Jahren unternehmerischem Treiben sehr gut kenne. Bücher, die ich gelesen habe. Und ich glaube, es ist auch aus meiner persönlichen Sicht wichtig, dass ihr, die ja doch deutlich technikorientiert sind, auch von ihrer Ausbildung her, einfach darüber Bescheid wissen. Weil ich glaube, gerade ihr, wenn ihr in den Unternehmen arbeitet, in der Entwicklung oder auch in einem Führungsumfeld, gerade im mittelständischen Unternehmen, ist es unglaublich wichtig, so ein erweitertes Wissen im Background einfach zu haben. Und deswegen treibt es mich so an, heute diese Episode zu machen. Ja, der erste Punkt, den ich so ansprechen will, ist die Nische, der Longtail und die Fanbasis. Die Fanbasis hatte ich schon angesprochen. Das ist einfach eine Community. Das ist, die Amis nennen das Tribe, die halt wirklich dahinter steht, hinter den Produkten, hinter dem Namen, hinter dem Unternehmen. Das kommt aber nicht von ungefähr. Und zwar ist es so, vielen ist dieses Thema Nische vielleicht schon ein Begriff. Also es gibt halt Nischen, in denen Unternehmen extrem erfolgreich sein können. In Deutschland auch häufig diese Hidden Champions genannt, die in einem einzigen Kernumfeld extrem gut sind. Sie sind dann in einer Nische. Und etwas, was dazu kommt, was das Netz jetzt eben in den letzten Jahren massiv dann noch verstärkt hat, ist eben der sogenannte Longtail. Wir haben im Prinzip, was alles, was früher in der Wirtschaft war, eine Begrenzung gehabt, und zwar eine sogenannte Begrenzung auf Regalmeter. Bisher war es einfach so, dass wir Produkte, nehmen wir mal einen Supermarkt, eben halt nur in eine gewisse Fläche Regal räumen können, und wenn das Regal voll ist, ist es voll. Das heißt, es gibt irgendwo einen Cut. Ein sehr gutes Beispiel ist ein CD-Laden, so ein klassischer CD-Laden aus den 90ern. Ja, da gab es die Top 100 Charts, wer da drin war, stand mit seinen CDs im Regal. Bin ich rausgefallen, auf Platz 101 war ich weg. War ich auch nicht mehr sichtbar und auch nicht mehr erreichbar. Und das ist eben heute nicht mehr so. Ich kann mir über den iTunes Store, über Google Music, über was es auch immer alles gibt im Web, auch noch die Band vom Platz 4823 heraussuchen. Und wenn mir die Musik gefällt, finde ich super, dann kaufe ich sie. Ja, das heißt, es gibt einen sogenannten Longtail-Effekt. Dieser Regalmeter ist aufgehoben. Und das ist etwas, was Firmen mittlerweile sehr gut beherrschen, die sich damit lange beschäftigt haben. Das Thema ist auch jetzt nicht total neu. Es gibt ein wunderbares Buch dazu, das nennt sich Longtail von Chris Anderson. Das ist ein Amerikaner, der hat das schon vor Jahren analysiert und ein Buch dazu geschrieben. Ich kann das euch sehr empfehlen. Beschäftigt euch damit. Was ist eure Nische? Was ist der Longtail? Warum werdet auch ihr immer noch gefunden? Und wie könnt ihr euer Unternehmen oder für euer Unternehmen und eure Produkte eine Fanbasis aufbauen? Und Fanbasis, einfach nur nochmal kurze Erläuterung dazu. Heißt jetzt nicht zwingend, da laufen irgendwelche völlig durchgedrehten Apple-Fanboys hinter euch her, wenn ihr irgendwo Lichtschalter oder sowas macht. Nee, es ist auch durchaus Handwerksbetriebe, die eure Fans sein können und dann einfach dem Endkunden sagen, ja, sie können natürlich auch aus China den Schalter nehmen oder die Lampe oder was auch immer. Aber ich sage Ihnen eins, dieses Gerät von dieser deutschen Firma, dieser Schalter, diese Lampe, das ist so klasse, das kriege ich ruckzuck eingebaut, da werden sie mich auch noch nie wieder sehen, weil sie niemals Wartung brauchen. Das sind so Effekte, das ist das, was ich mit Fanbasis meine. Das war der erste Punkt, Nische, Longtail und Fanbasis. Dann gibt es einen zweiten Punkt, wo wir uns mit beschäftigen müssen im Mittelstand. Und zwar nennt sich das Ganze rote und blaue Ozeane. Einfach eine Erläuterung, was ist das? Es ist ein Begriff, der ist auch schon vor Jahren geprägt worden. Der sogenannte rote Ozean ist ein Ozean, wo sich Firmen gegenseitig nur noch über das Wegnehmen von Marktanteilen ihre Größe und ihren Umsatz steigern können. Also das heißt, wo Firmen wirklich nur noch über das aggressive Gegeneinander überleben. Das ist ein sogenannter roter Ozean, rot wegen Blut, ja, blutrot. Und dann gibt es im Gegenteil halt diesen sogenannten blauen Ozean. Ein blauer Ozean ist ein Ozean, wo die Unternehmen relativ alleine unterwegs sind mit ihren Kunden und dementsprechend eben einen hohen Nutzen liefern können. Und das ist gerade etwas, was wir im technologischen Umfeld extrem erleben. Also es gibt wahnsinnig viele Bereiche, da schippern Unternehmen mit ihren technischen Produkten in total roten Ozeanen herum und wundern sich, dass das so unglaublich schwierig ist, anstatt einfach mal den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, wo ist denn mit meinem Produkt ein blauer Ozean? Und genau das hat Apple damals mit dem iPhone gemacht. Alle haben gesagt, hier Touch Smartphone funktioniert nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, mein BlackBerry, den ich damals 2005 hatte, den hätte ich am liebsten einmal pro Woche mindestens im ICE gegen die Wand geknallt, weil diese blöde Tastatur da drauf war eine Katastrophe, das E-Mail-Programm war eine Katastrophe, Surfen im Internet ging auch nicht. Es war alles ziemlich Hawks und ich war echt froh, als dann irgendjemand mal kam und sich mal Gedanken darüber gemacht hat. Und so hat Apple für sich halt einen blauen Ozean aufgemacht. Das war nicht von heute auf morgen. Sie haben das mit dem iPod vorbereitet, aber eben darüber entsprechend aufgebaut und haben eben bis heute es geschafft, für sich diesen blauen Ozean zu erhalten. Natürlich ist es so, dass dann früher oder später auch andere dazukommen, aber wenn der Ozean groß genug ist, dann ist das ja eigentlich kein Problem. Und auch hier habe ich für euch einen Buchtipp, Der blaue Ozean als Strategie von Wei-Chan Kim. Auch das werde ich in die Shownotes legen, wie auch Longtail von Chris Anderson. Das waren sehr, sehr lesenswerte Bücher aus meiner Sicht, gerade für Führungskräfte im technologischen Mittelstand ein Must. Also wirklich, die müsst ihr gelesen haben. Das ist unglaublich interessant und unglaublich wichtig zu verstehen, was dort beschrieben ist, weil das unsere Zukunft gestaltet. Ein dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ich nenne das mal, die Welt ist flach. Ja, mit diesen beiden ersten Punkten zusammen hängt nämlich das Netz verändert wirklich die Unternehmen. Wir haben heute die Situation, dass wir Zugang zu Informationen, also die Situation, Zugang zu Informationen war früher sehr begrenzt. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2000 angefangen habe, der Zugang zu Informationen im Netz war extrem begrenzt. Einzig und allein über Kollegen oder über irgendwelche Bücher war ich in der Lage, meine Probleme zu verstehen und Lösungen herbeizuführen, also sprich durch Wissen eben Lösungen zu schaffen. Und heute ist das anders. Heute schmeiße ich das große Google-Tier an und dann finde ich schon irgendwas. Und im Zweifel, und das merke ich auch häufig hier beim Podcast, finden Leute den Podcast und sagen, ach, da ist ja jemand, der erzählt mal genau über Dinge, wo ich gerade ein Problem habe und Nutzen brauche. Und dieses Netz verändert wirklich auch Unternehmen, auch Unternehmensgeschäftsmodelle. Auch das ist es egal, wie maschinenbaulastig euer Produkt ist. Es wird euer Unternehmen verändern. Und die größte Veränderung, die dahinter steckt, ist etwas, was, glaube ich, viele noch gar nicht im Mittelstand erkannt haben. Eben die Tatsache, dass wir heute nicht mehr in der Situation sind wie früher, wie vielleicht vor 10 Jahren, zwingend mit den Banken Kapital aufzunehmen. Heute kann ich Dinge sehr viel kostengünstiger, sehr viel einfacher auch ausprobieren, ohne da Hunderttausende von Euros in die Hand zu nehmen und es erstmal als Prototypen zu schaffen. Und ich kann sogar über Crowdfunding hingehen und meine Fanbasis fragen, ob sie das cool finden und mich unterstützen. Und auch das ist nichts Neues. Auch das ist schon vor Jahren dokumentiert worden in einem wunderbaren Buch. Und zwar Kopf schlägt Kapital von Professor Günther Faltin. Ein wirklich tolles Buch, was es auch sehr lohnt zu lesen. Ja, komme ich zum nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, dem vierten Punkt hier. Warum gibt es überhaupt eine Existenzberechtigung für Unternehmen? Das ist etwas, wo ich auch immer wieder ganz bewusst auch auf Hörer oder auch in Vorträgen auf das Publikum zugehe und sage, was ist der Grund für die Existenz für euer Unternehmen? Und viele gucken mich dann relativ fragend an und diese Frage ist so existenziell für ein Unternehmen und deswegen spreche ich sie auch an, um euch einfach ein bisschen Hintergrundwissen dazu zu geben. Es gibt im Kern nur einen einzigen Grund, warum ein Unternehmen existiert. Und da ist es völlig egal, ob das ein Riesenweltkonzern ist, ob das ein deutscher technologischer Mittelstand ist, ob das ein kleines Unternehmen wie mein Unternehmen ist. Alle eint uns ein einziger Punkt. Und zwar, wir stiften einen Nutzen für unsere Kunden. Das ist unsere Kernexistenzberechtigung. Meine Mutter kauft nur bei dem Autohersteller, nur dann das Parksystem mit dazu, wenn es für sie einen Nutzen liefert. Meine Mutter kauft sowieso nur das Auto, wenn es für sie einen Nutzen liefert. Meine Mutter kauft andere Dinge nur, wenn es für sie einen Nutzen stiftet. Und ich hatte das ja eingangs auch schon ein bisschen so erzählt, als ich so über den Apple-Rechner und meine Firma gesprochen habe. Der Nutzen, den Apple für viele über Jahre gestiftet hat, ist natürlich Image, Design, Zugehörigkeit zu einer Community, aber Apple merkt immer stärker und gerade so der PC-Bereich von Apple schon immer kam die aus dem Kontext, dass sie für kleine Unternehmen einen Nutzen stiften. Und zwar das, was ich eben erzählt habe. Ich kaufe mir so ein MacBook oder ein iMac. Ja, der kostet zwar am Anfang viel, viel mehr als das, was ich bei den anderen Herstellern bezahle, aber am Ende des Tages ist es so, ich brauche fast keine Wartung, keinen Service. Das geht eigentlich alles mit ein paar Klicks selbst zu organisieren. Und wenn ich die Sachen mal wieder verkaufen will, habe ich fast keinen Wertverlust. Also ich kann ein 3 Jahre altes MacBook Pro für vielleicht 100, 200, 300 Euro weniger verkaufen, als ich es damals gekauft habe. Also das sind so Punkte, wo Apple einfach einen Nutzen stiftet. Und das gilt für alle anderen Unternehmen auch. Das gilt für kleine Unternehmen, für mittlere Unternehmen, das gilt für Technologieunternehmen, für alle, die unterwegs sind im Markt. Das ist entstanden im Mittelalter, als sich mehr und mehr die Handwerksbetriebe spezialisiert haben und der Schmied im Dorf eben halt einen hohen Nutzen für das Dorf, für die im Dorf, die seine Leistung brauchen, stiften konnte. Und der Baumeister für eine Kathedrale hat auch einen hohen Nutzen gestiftet, eben für denjenigen, der diese Kathedrale gebaut haben wollte. Und diese Nutzen, ihr merkt das ja auch über die langen oder die vielen Episoden auch hinweg, ist so elementar, dass das etwas ist aus meiner Sicht, wo sich das oberste und das mittlere Management eines Unternehmens gerade im technologischen Umfeld sehr stark mit beschäftigen muss. Und ich kann euch da auch ein Buch empfehlen, das nennt sich Business Model Generation von Alexander Osterwalder. Ja, das war der vierte Punkt, den ich so ansprechen wollte. Warum gibt es überhaupt eine Existenzberechtigung für ein Unternehmen? Ein weiterer Punkt, den ich hier ansprechen möchte, anreißen möchte als Gedanke, ist auch etwas, und zwar der Wechsel von der Industrie zum Informationszeitalter. Ich komme ursprünglich gebürtig aus dem Ruhrpott. Ich bin zwischen Kohle und Stahl groß geworden. Und etwas, was für mich sehr, sehr deutlich sichtbar ist, ist, wenn ich heute die Bilder meiner Kindheit wiedersehen möchte, dann gehe ich ins Museum. Das gibt es nicht mehr im Ruhrgebiet. Kohle, Stahl, diese Geschichten sind Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist etwas, was wir auch als Unternehmen, gerade technologische Unternehmen, uns bewusst machen müssen. Wir haben massiv einen Wechsel vom klassischen Industriezeitalter der letzten 250 Jahre hin zum Informationszeitalter. Und die Leute und die Unternehmen, die das verstehen und dieses mitgestalten, sind diejenigen, die es schaffen werden, auch eine zukünftige Generation ihres Unternehmens zu entwickeln und aufzubauen. Ich kann, also viele der Bücher, die ich auch jetzt schon oben anfangs angesprochen habe, reißen das auch an immer wieder, aber zusammenfassend ist es einfach, macht euch Gedanken, wie eure Produkte, die jetzt vielleicht bisher in einem klassischen Industriezeitalter wunderbar funktioniert haben, zukünftig in ein Informationszeitalter zu übertragen sind. Das ist verbunden auch mit einem weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte, dass sich an hier Kommunikation und auch Empfehlung stark verändert. Ja, früher war das klassisch so, ich mache extrem viel Werbung, nutze die klassischen Kanäle wie Radio, wie Fernsehen, versuche damit eben halt die Kunden zu erreichen oder Magazine oder so. Ja, kann gar nicht so wirklich messen, wie hoch die Wirkung ist. Ford hat damals schon gesagt, er gibt sicher 50% seines Marketing-Etats schmeißt er aus dem Fenster. Ja, also er weiß zwar nicht, welche 50% davon, aber 50% schmeißt er aus dem Fenster. Da war er sich sicher. Also das ist etwas, was früher so klassisch war, dann auch klassisch eben, das nennt sich Hardcore-Vertrieb. Aber sehr aggressiv, sehr direkt eben halt den schnellen Abschluss suchen. Das sind Dinge, die sich heute verändern mit dem Netz. Das ist mit dem Informationszeitalter. Diese ganze Thema Kommunikation und Empfehlung ist viel, viel wichtiger geworden. Community, dieser Austausch, das führt dazu, dass klassische Werbung auch nichts mehr bringt. Ja, ich erreiche die Leute nicht mehr mit klassischer Werbung. Und aus meiner Sicht ist Hardcore-Vertrieb Schwachsinn und gehört endgültig in die Mottenkiste der Geschichte. Aber das ist einfach etwas, wo sich auch aus neuem Unternehmen mal die Leute, die sich mit Marketing und Vertrieb beschäftigen, mal ranwagen sollten und sich mal Gedanken dazu machen sollen. Das ist etwas, was ich einfach immer versuche anzuregen, wenn ich mit den anderen Abteilungen in Kontakt komme. Ja, dann gibt's noch einen Punkt, den ich einfach mal anreißen möchte, und zwar eben andere Nationen haben ebenfalls sehr exzellent ausgebildete Ingenieure. Ich bin so viel international unterwegs, habe so viel Kontakte zu verschiedensten Nationen, zu Ingenieuren aus allen möglichen Herrenländern, und ich kann unterm Strich eigentlich nur sagen, die sind alle exzellent ausgebildet. Geht nicht der Versuchung nach zu sagen, diese Ingenieure sind nicht genauso gut wie wir. Diese Ingenieure in anderen Ländern der Welt sind genauso exzellent ausgebildet wie wir. Häufig ja sogar oft dann in westlichen oder amerikanischen Universitäten und dann wieder zurückgegangen in ihr Mutterland. Und dazu kommt etwas, was wir uns auch bewusst sein müssen, gerade im technischen Umfeld. Nicht nur, dass diese Ingenieure so gut ausgebildet sind. Es ist auch manchmal mal interessant, sich so die Zahlen anzugucken. Und zwar schauen wir einfach mal nach China, ein Land, mit dem ich momentan auch sehr viel zu tun habe. Die Anzahl der Uni-Abgänger insgesamt in China ist höher, als Kinder in den USA geboren werden. Pro Jahr verlassen dort mehr junge, sehr gut ausgebildete Menschen die Unis, als in Amerika Kinder geboren werden. Und das sind einfach Zahlen, da müssen wir uns mal mit beschäftigen. Das heißt, das wird auch die Welt verändern. Ja, wir erleben dort eine unglaublich hohe Steigerung an akademisch ausgebildeten Menschen. Und ein weiteres Beispiel, was ich für euch habe, schaut mal nach Osteuropa. Meine Erfahrung war so vor 5 Jahren, die dortigen Embedded Software Ingenieure sind gut ausgebildet, aber haben das Background teilweise nicht zur Technologie, zum System und so weiter. Heute, 2013, ist das was völlig anderes. Wir haben in Osteuropa extrem gut, super gute Embedded Software-Worker, sehr junge Absolventen, die wahnsinnig gut sind. Ich habe einen in meinem Kontext, in einem Projekt, was ich gerade begleite, der Junge ist extrem gut. Der ist so schnell an seinem Rechner, wenn ich mit ihm mal ein Problem oder eine Analyse durchgehe oder so weiter, dass ich wirklich nur noch jeden zweiten oder dritten Schritt, den er macht, überhaupt wahrnehme, weil der so wahnsinnig schnell denkt, handelt und auch diesen Rechner bedienen kann. Das ist für mich okay, weil ich bin ja jetzt kein Embedded Software, aber ihr müsst euch einfach an der Stelle auch mal das bewusst machen, wie wahnsinnig gut die Leute dort sind. Und das wird auch die Welt verändern. Ein nächster Punkt, den ich noch ansprechen möchte in diesem ganzen Kontext Internationalität, ist eben das Thema China und Produktpiraterie oder Kopieren. Ja, ich weiß, wie schwer wir Westeuropäer uns da tun oder überhaupt die westlich geprägten Nationen damit tun, was in China gerade passiert. Und wenn ich mir angucke, wie die Autobranche damit umgeht, ist das schon etwas, wo ich sage, das ist vielleicht der dritte Weg, der uns ermöglicht, an dieser Stelle damit umzugehen. Und zwar, ihr müsst einfach verstehen, über 2000 Jahre chinesischer Kultur war es so, die höchste Ehre eines Schwertschmiedemeisters war, dass andere ihn kopiert haben. Das ist auch die Erklärung, warum die Chinesen so Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu verstehen, was wir mit unseren Patenten und Know-how-Schutz hier in Deutschland eigentlich wollen oder überhaupt die westlich geprägten. Ja, für sie ist das ja eine Ehre, dass sie uns nachmachen. Ja, und ihr Ziel ist es, immer weiter ranzukommen, nachzumachen. Das ist nicht, weil sie böse sind oder weil sie irgendwie uns wirtschaftlich kaputt machen wollen. Das ist aus dieser über 2000 Jahre alten Kultur heraus geprägt, dass sie sagen, das sind die absoluten Schwertschmiedemeister in ihrem Umfeld und die nachzumachen alleine schon eine Ehre für den Meister. Das aber allerdings bedeutet, dass wir verstehen müssen, dass wir mit unseren Systemen immer einen Schritt voraus sein müssen. Ja, Innovation wird der Treiber der Zukunft sein. Sonst haben sie uns irgendwann eingeholt. Und im Autoumfeld ist es so. Also vor ungefähr einem halben Jahr, also im Frühjahr, Sommer 2013, ging halt eine interessante Pressemeldung rum, dass die Chinesen es geschafft haben, das erste Mal einen kompletten Motor von VW zu kopieren und in ihren eigenen Autokonzern entsprechend einzusetzen. Das ist natürlich eine massive Verletzung des Patentsrechts, das will ich gar nicht abstreiten, das ist ein wichtiger Aspekt, aber zu verstehen, wie VW damit reagiert, sagt ja, haben sie einen alten Motor kopiert, wir bringen aber den neuen. Und das ist etwas, was ich glaube, wo wir auch gerade im deutschen Mittelstand hier uns viel stärker das Bewusstsein schaffen müssen. Es sind unglaublich viele Absolventen, exzellent gut ausgebildete Ingenieure dort und ihr kulturelles Bestreben ist, den Meister nachzumachen und versuchen, so gut wie möglich zu kopieren, was für sie aber eine Ehre ist. Das bedeutet aber für den Meister, dass er immer einen Schritt vorausbleiben muss. Das treibt wiederum uns. Und der darauf sich anschließende Punkt ist auch, Entwicklung ist heute weltweit. Also wer glaubt, dass sein Entwicklungszentrum irgendwo hier in der deutschen Provinz anzusiedeln ist und hat auch nur dort seine 10 oder 50 oder 100 Entwicklungsingenieure, das ist gestern. Entwicklung ist weltweit. Wir haben die Situation, dass sich bestimmte Nationen anfangen zu spezialisieren auf bestimmte Bereiche. Osteuropa zum Beispiel stark auf Embedded Software, die Amerikaner stark auf Algorithmen und Modellierung. Das ist etwas, was ich jetzt gerade wahrnehme in meinem Kontext. Und so müssen wir verstehen, dass wir beginnen müssen, in Systemen zu denken. Unser Produkt ist ein System. Und dieses System wird in der Entwicklung durch verschiedene Spezialisten entwickelt und zusammengebracht. Und dieses passiert eben halt nicht mehr irgendwo in meinem kleinen Entwicklungszentrum, irgendwo im Grünen, sondern das passiert weltweit. Ich brauche eine Systemkompetenz hier bei mir vor Ort, der eben sagt, okay, das ist die Architektur, so wie ich das schneide. Und dann habe ich irgendwo Entwicklungszulieferer, die sitzen aber ganz woanders, sind aber hochspezialisiert in ihrem Bereich und liefern mir ein Entwicklungsergebnis hinzu und wir müssen dieses System wieder integrieren. Das wird aus meiner Sicht noch viel, viel stärker kommen, als es heute schon Realität ist. Wir haben das in der Automobilindustrie schon länger umgesetzt, da ist es halt schon so, aber das ist halt auch eine sehr große Branche mit sehr großen Playern. Ich glaube, dieses Thema wird massiv auf den deutschen Mittelstand in den nächsten 2-3 Jahren zurollen. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, und das ist auch etwas, was sehr, sehr interessant ist zu wissen. In meinem Kontext, mein Schwager ist gewechselt zu einem großen chinesischen Baumaschinenhersteller, der hier in Deutschland sein Entwicklungszentrum hochzieht. Und er ist dort jetzt Entwicklungsleiter. Und ich dachte, also, was passiert hier? Weil, dass wir mit Entwicklung rausgehen nach China, mit Produktion rausgehen nach China, ist ja etwas, was jetzt nicht neu ist. Aber wieso kommen plötzlich chinesische Weltkonzerne zu uns? Und es war sehr interessant, auch mal so zu verstehen, was da gerade passiert. Dieser Unternehmer, dieser chinesische Unternehmer, der den größten chinesischen Baumaschinenhersteller dort besitzt und eine für uns schier unglaubliche Menge an Baumaschinen pro Jahr herstellt, der hat für sich entschieden, dass er sagt, wir in China können viel besser produzieren, aber entwickeln können es die Deutschen. Und da seht ihr auch so ein bisschen, wie die Sicht des Auslands auf uns ist, wo uns Kompetenz zugesprochen wird. Ja, das heißt, wir sind diejenigen, die aus Sicht anderer Nationen eben genau dieses Systemthema verstehen. Ja, und dann wiederum ermöglichen, Effizienz zu entwickeln. Und dieser Schritt, der sich da heraus ergibt, ist aus meiner Sicht, dass die Entwicklungsabteilungen eben der Nutzentreiber im Unternehmen sind. Es sind diejenigen, die das Produkt entwickeln, was hinterher einen Nutzen am Markt erzeugt. Und wenn sie einfach nicht existieren oder ohne sie irgendwelche Sachen umgesetzt werden, dann gibt es eben nichts zu produzieren und auch nichts zu verkaufen, was sich verkaufen lässt. Ja, das heißt, macht euch bewusst, wie elementar wichtig Entwicklungsabteilungen in einem Unternehmen sind. Alle anderen Abteilungen, gar keine Frage, sind auch wichtig. Kaufmännisch, Marketing, Vertrieb, alles. Aber was haben die denn zu kalkulieren, zu vermarkten und zu vertreiben, wenn die Entwicklungsabteilung nichts entwickelt hat? Ja, und die Produktion deswegen nichts produzieren kann. Dementsprechend muss aus meiner Sicht auch hier ein Bewusstsein entstehen, gerade bei den Eigentümern kleiner und mittelständischer Technologieunternehmen, wie elementar wichtig ihre Entwicklungsabteilung heute schon ist und auch in den nächsten Jahren nämlich noch wird. Denn diese Entwicklungsabteilungen sind eben auch nicht mehr diese Elfenbeintürme wie vor 5 Jahren. Ja, es ist eben so, dass wir heute sehr stark über Internationalisierung sprechen und auch sprechen werden. Und das wird auch noch viel stärker in den mittelständischen Unternehmen ankommen. Und eben damit verbunden auch eben ein gewisser Respekt entstehen muss aus meiner Sicht im Kontext des Unternehmens für diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nerds, diese technisch angehauchten Mitarbeiter, diese Ingenieure, weil sie oft belächelt werden, aber das, was sie am Ende des Tages schaffen, ist der Kern der des Existenzgrundes eines Unternehmens. Ja. Und sie sind, das ist auch etwas, was wichtig ist zu verstehen, sie sind einfach stolz, etwas zu erschaffen mit einem Sinn und einem Wert für andere Menschen. Und ich glaube, an der Stelle ist schlicht ein starker Anpack, gerade für mittelständische Unternehmen, die sich fragen, wie wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sich unser Geschäft entwickeln. Denn das verbindet nämlich noch viel mehr, und zwar eben im Kern auch der Schlüssel liegt darin, dass diese Entwicklungsabteilung zusammen mit den Designabteilungen und einem aus meiner Sicht dann jetzt auch völlig veränderten Marketing und dieser internationalen Vernetzung in einem hochspezialisierten Unternehmen zusammenarbeiten. Ja, also ihr merkt schon so ein bisschen an der Stelle, wo der Schlüssel liegt, Kommunikation. Ja, die Entwicklungsabteilung ist nicht mehr der Elfenbeinturm. Die Designabteilung muss sich viel stärker positionieren, weil Design ein Punkt wird, der noch viel stärker den Nutzen betont. Und mit Design meine ich jetzt nicht irgendwelches hübsches Klunkerding, sondern eben nutzenorientiertes Design. Dass das Produkt wirklich mit einem einfachen Klick genau das tut, was der Benutzer möchte und nicht sich erst über 5 Klicks und 7 Untermenüs hindurch vielleicht irgendwo ein Feature verbirgt. Also das sind so Design-Dinge. User Experience. Dann eben das Marketing. Ja, ich hatte eben auch schon angesprochen, dieses klassische Marketing mit Werbung und auch mit Hardcore-Vertrieb ist out. Also auch diese Abteilungen, die sich da mit Marketing beschäftigen, müssen sich viel stärker Gedanken darüber machen. Wo ist unsere Nische? Wo ist unser Longtail? Wo ist unsere Community? Wie können wir so eine Fangruppe aufbauen in unserem Kundenumkreis? Und das Ganze funktioniert eben nur, wenn sie miteinander vernetzt sind, wenn sie zusammenarbeiten, Hand in Hand, stark miteinander kommunizieren und vor allem auch sich das Bewusstsein schaffen, dass wir heute in einer Welt leben, die flach ist durch das Netz und entsprechend international. Umgekehrt, ein ganz wichtiger Punkt, aus meiner Sicht ist eben, der Schlüssel liegt definitiv eben nicht im Controlling. Ja, das Kaufmännische gibt maximal den Rahmen vor, mehr aber auch nicht. Ja, dieser Rahmen ist unglaublich wichtig, weil wenn ich ein Entwicklungsteam losschicke und sage, ihr habt so viel Budget, wie ihr nur glaubt zu brauchen, ist es völlig egal, schmeißt den Kram raus, ich haut die Euros hier durch, da kommt auch nichts bei raus. Ich glaube, dieser Spannungsfeld aus begrenzten Budget und Möglichkeiten, was Geld angeht, in Verbindung mit einem exzellenten Entwicklungsumfeld und einem Design, ist eben genau das, was es spannend macht. Das heißt, das Kaufmännische ist wichtig, aber es ist nicht der Schlüssel, ja, und schon gar nicht der Schlüssel, um ein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und so fasse ich das Ganze mal an diesem Punkt zusammen. Und ich denke, was uns wichtig und bewusst sein muss, ist, wir Ingenieure verändern die Welt, indem wir die Zukunft gestalten. Und wer, wenn nicht wir? Denn auch hier liegt eine Verantwortung für uns. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt alles neu ist. Es ist interessant, sich mal auch so ein bisschen damit zu beschäftigen, was so in den letzten Jahrhunderten oder beziehungsweise Jahrtausenden passiert ist. Nicht immer haben wir Ingenieure geheißen als Berufung, aber was so ganz klassisch ist, die Römer und die technisch Verrückten dort in der Zeit haben eben es geschafft, eine Wasserversorgung aufzubauen in einem Maßstab, dass wir heute noch staunend davor stehen und sagen, wow, im Mittelalter, Kirchen und Bau wurde dort komplett mit den neuen Möglichkeiten dort revolutioniert. Ja, in der Neuzeit dann eben mit der Industrialisierung. Ihr seht an der Stelle Ingenieure, oder auch wenn sie früher nicht Ingenieure hießen, sind Menschen, eine Menschengruppe, eine Community, die eben schon immer die Zukunft gestaltet haben. Und das liegt an uns und es ist unsere Verantwortung, es auch in Zukunft zu tun. Und wir haben heute nur eben das Informationszeitalter vor uns und alles, was damit zusammenhängt und vor allem eben Embedded Software und das Web. Ja, ich habe auch häufig die Diskussion, ja, Systems Engineering, Mechatronik, ja, Software, nö. Wo ich mal denke, ja, Konstruktion ist wichtig, Elektronik ist wichtig, Optik, Design, all diese Dinge sind wichtig, aber der Wertetreiber in Produkten heute ist in der Regel die Software. Der Kernwertetreiber ist Embedded Software oder eben das, was da hinten dran dann angeschlossen ist über das Web und das Netz. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einfach wieder verstehen, dass wir schöpferisch tätig sind. Vergleichbar so mit einem Künstler, egal was wir eben als Spezialist jetzt als Ingenieur machen, ist unsere Arbeit doch wirklich schon vergleichbar mit einem Künstler. Und die brauchen in Summe halt auch jemanden, der das ganze große Bild sieht. Ja, das war die Frage, was sind so die Herausforderungen für deutsche mittelständische Technologieunternehmen und womit müssen wir uns beschäftigen? Ich möchte jetzt mal ganz kurz noch auf die Frage, die sich daran anschließt, eingehen. Wie kann sich Systems Engineering hier entwickeln und wie kann es vor allem helfen? Und aus meiner Sicht gibt es eben zwei Ebenen des Systems Engineering. Das ist etwas, was ich schon in einer Hochschule auch so lehre. Und zwar gibt es einmal die Ebene des Unternehmens und einmal die Ebene des Produktes. Und auf der Unternehmensebene nennt sich das Industrial Engineering. Industrial Engineering ist eigentlich nichts anderes, als das Unternehmen eben als System zu verstehen, als ein System in Systemen, das große Bild für das Unternehmen, eben den Nutzen dieses Unternehmens definieren, die Strategie festlegen, das Ganze in eine Handlung umsetzen, Verantwortung abgeben und Lernen ermöglichen, also wirklich Leadership entwickeln, statt den Status quo zu verwalten. Und hier kann Systems Engineering sehr stark wirken, weil das ein Punkt ist, wo wir als Systemingenieure Methoden anwenden in unserem klassischen Entwicklungsumfeld, die genauso gut funktionieren auf ein Unternehmen. Nichts anderes habe ich in den letzten 2 Jahren gemacht, als ich als Mentor mit unterwegs war. Es war nicht nur so, dass ich halt die Ingenieure begleitet habe, die sich eben zu Systemingenieuren in ihren Entwicklungsprojekten weiterentwickelt haben, sondern häufig war es auch so, dass ich das Unternehmen und die Führungskräfte mit begleitet habe und eben durch die Anwendung von Methoden aus dem Systems Engineering eben auf Unternehmensebene dann eben ihnen geholfen habe, genau das zu tun. Das ist dann eher Industrial Engineering. Es ist etwas, wo sehr stark die Methoden des Systems Engineering helfen können. Also ganz einfaches Beispiel ist Systemabgrenzung. Das, was ich für mein System, also mein Produkt machen kann, kann ich auch fürs Unternehmen machen. Wo ist drin, wo ist draußen? Und auch, ich kann im Grunde den Kernnutzen des Unternehmens definieren und daraus eine Strategie ableiten. Und nichts anderes tue ich auf der anderen Ebene ja auch im Systems Engineering. Ja, ich sage, das ist das Produkt als ein System von Systemen, verstehe es auch so. Und grenze es eben halt auch ab und schaffe damit eben halt auch das große Bild. Und dann kann ich eben darauf basierend auch wirklich den Nutzen des Systems definieren, die Taktik und die Strategie festlegen, wie ich das Ganze erschaffen will und dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und wirklich machen, versuchen mit meinen Ideen schnell zu scheitern, zu lernen, um damit eben viele kleine Schritte zu gehen, um erfolgreich ein System, ein Produkt zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Das sind so die zwei Ebenen des Systems Engineering, die dazukommen. Und dann kommt noch etwas Drittes dazu, was aus meiner Sicht auch die Zukunft mit deutlich verändern wird, ist das Thema Agilität und Lean. Also eben die Methoden, die sich rund um die agile Szene und auch die Lean-Szene drehen. Und am Ende zusammengefasst sind das eigentlich zwei Punkte, die dahinter stecken. Das eine ist wirklich schnelles Lernen ermöglichen, das heißt die Reflexion sehr schnell zu haben, ob den Schritt, den ich gegangen ist, auch der richtige Schritt war. Und der zweite Punkt, der damit zusammenhängt eben, ist Müll erkennen und entsorgen, also auf die Prozesse zu schauen. Also das ist so das Kern vom Lean-Gedanken. Und diese drei Sachen, Industrial Engineering, Systems Engineering auf der Ebene des Produktes dann und agile und Lean-Methoden, das sind Dinge, die hier doch deutlich helfen können aus meiner persönlichen Sicht für den deutschen technologischen Mittelstand. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alles Wissenswerte findet ihr natürlich in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/65. Dort findet ihr auch die Empfehlungen, die ich heute in der Episode hatte. Und ich weiß, das war ziemlich episch. Ich weiß, ich bin in einigen Punkten sehr tief reingegangen in die Thematik. Und wenn ihr Interesse habt, euch da auszutauschen oder Feedback zu geben, hinterlasst einfach einen Kommentar zur Episode oder sprecht mich einfach an, weil ich würde mich da sehr freuen, mit euch auszutauschen. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich glaube, wir können da alle gemeinsam viel weiter bewegen und entwickeln. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr einen Kollegen, also an andere Ingenieure, weiterempfiehlt. So bleibt mir einfach eben nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel, habt viel Spaß, was immer ihr auch gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.